NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. März 1810. Der Geburtstag des Hamburger Tierhändlers Gottfried Claas Karl Hagenbeck.
Frische Fische, moin moin hier.
Halbut dabei, Lachs dabei, Forelle dabei, riesengroße Schüler noch dabei.
Mitte des 19. Jahrhunderts gehört Gottfried Claas Karl Hagenbeck zu Hamburgs erfolgreichsten Fischhändlern. Doch das wurde ihm nicht in die Wiege gelegt.
Gottfried Claas Karl Hagenbeck war der Sohn eines flämischen Tapetenfabrikanten, der mit seinem Bruder in Hamburg eine Tapetenfabrik aufgemacht hat. Der kam aus Gent. Und der hat ein Kind mit einer Frau Richers gehabt. Die konnten aber nicht heiraten, weil sie evangelisch und er katholisch war. Und Mischehe war ja damals undenkbar. Er hat aber seinen Sohn anerkannt. In der Geburtsurkunde ist er auch genannt.
Und zwar am 13. März 1810, heute vor 210 Jahren.
Dann hat Frau Richers einen Herrn Tegetmeier geheiratet. Das war ein Fischhändler in Hamburg-St. Pauli, und zwar nicht irgend so ein Krauter an der Ecke, sondern das war ein Großhändler mit Eichner Räucherstation, also ein bedeutender Mann. Und da er keine eigenen Kinder hatte, hat er das Geschäft seinem Ziehsohn übermacht. Und so ist Gottfried Claas Karl Hagenbeck in das Fischhandelsgeschäft eingestiegen.
Erzählt sein Ururenkel Dr. Karl Klaus Hagenbeck.
Und er hatte wohl auch mit den Finkenwerder Fischern einen Kontrakt, dass alles, was in ihre Netze geht, sie bei ihm abzuliefern haben. Und die haben also 6 Seehunde gefangen und die hat er dann ja ausgestellt. Das war 1848.
Die putzigen Seehunde im großen Holzbottich kommen gut an beim Publikum. Und Gottfried Claas Karl Hagenbeck erkennt einen neuen Geschäftszweig.
In Hamburg kamen ja mit den Seeschiffen hin und wieder Matrosen, die irgendein Einzeltier hatten, ein Äffchen oder ein Papagei oder irgendwas. Und das hat er ihnen abgekauft. Und so hat er also einen Tierhandel begonnen.
Sein Sohn Karl Wilhelm macht daraus ab 1868 ein Riesengeschäft. Auf allen Kontinenten kauft er jede Tierart ein, die er kriegen kann.
In Hamburg trafen für Hagenbecks Tierpark erste afrikanische Gäste ein. Strauße, Äffchen und Geparde liefen während der Überfahrt frei an Deck herum.
Die Tiere, die dann in Hamburg ankamen, die hat er in seinen kleinen Zoo ausgestellt, damit die Geld verdienen, solange sie schon mal da sind. Das war eigentlich eine Handelsmenagerie. Und man konnte dann als Hamburger die Tiere bestaunen, die nun gerade gekommen waren. Aber es konnte durchaus sein, dass die dann in 4 oder 8 Wochen schon wieder weg waren, weil er sie verkauft hatte.
Auf der Suche nach neuen Attraktionen kommt Karl Hagenbeck 1874 auf die Idee, auch Menschen aus fernen Ländern vorzuführen.
Und mit ein paar ollen Indern stellt er sie dann aus.
Den Anfang macht eine Familie aus Lappland, die ein Rudel Rentiere nach Hamburg begleitet hat. Völkerschau nennt Karl Hagenbeck diese zweifelhafte Attraktion und mokiert sich über die Wilden.
Schön konnte man unsere Gäste nicht gerade nennen. Ihre Hautfarbe ist ein schmutziges Gelb. Der runde Schädel ist mit straffem, schwarzem Haar bewachsen. Die Augen stehen ein wenig schief. Die Nase ist klein und platt.
Staunend beobachtet das Publikum, wie Samen, Inder, Abessinier und Hottentotten vor exotischen Pappkulissen ihre Zelte aufbauen, in bunten Trachten vor Strohhütten sitzen und sogar ihre Babys stillen. Der berühmte Berliner Arzt Dr. Virchow lobt die wissenschaftliche Bedeutung von Hagenbecks Ethno-Events. Der Mediziner untersucht viele Teilnehmer der Völkerschauen, vermisst ihre Körper und stellt Vermutungen über ihre Intelligenz an. Kritiker dieses Menschenzoos bezeichnet er als Ignoranten. Auch Dr. Klaus Hagenbeck relativiert noch heute.
Das waren ja keine Sklaven oder die wurden ja auch nicht aus ihrem Land entführt. Ich glaube nicht, dass der König von England und Kaiser von Indien es zugelassen hätte, dass ein Fischhändler aus St. Pauli seine Untertanen nach Hamburg verschleppt und dort gegen Geld ausstellt, sondern das waren ja Gaukler, das waren ja Schauspieler. Natürlich gab es da Verträge und Visa und die wurden auch ordentlich bezahlt und ordentlich untergebracht. Die kamen hierher und haben dann hier das für uns vorgegaukelt, was wir für völkerkundig hielten.
Erst 1931 werden die Völkerschauen abgeschafft. Längst hat Karl Hagenbeck etwas Neues geschaffen, einen Zirkus.
Mit der Beschäftigung mit diesen Tieren hat er also festgestellt, dass man diese Tiere ohne Gewalt dressieren kann. Und so ist er dann eigentlich zu dem Erfinder der zahmen Dressur geworden. Das ist, was wir heute im Zirkus sehen, wo also der Dompteur in der Mitte der Manege steht und die Tiere vorführt und die Löwen und Tiger ihn nicht auffressen. Er war eben auch ein sehr mutiger Mensch.
Vor allem aber ist Karl ein cleverer Geschäftsmann. Als sein Vater Gottfried Klaas 1887 mit 77 Jahren stirbt, hat der Name Hagenbeck Weltruhm.
Weltbekannt hier auf der Erde, überall auf jedem Fleck. Bei der kleinsten Affenherde ist der Name Hagenbeck.
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts kauft Karl ein rund 25 Hektar großes Gelände im Vorort Stellingen, heute ein Stadtteil von Hamburg. Dort eröffnet er 1907 Hagenbecks Tierpark, einen Zoo ohne Gitter und Käfige.
Der leitende Gedanke war der, die Tiere in größtmöglicher Freiheit vorzuführen. Von einem gegebenen Punkt des Gartens sollte man die Tiere aller Zonen in großen Abstufungen und jede Art in einer ihrer Heimat angemessenen Umgebung gleichsam frei sich bewegen sehen.
In einer künstlichen Landschaft auf Leinwänden, sogenannten Panoramen.
Im Vordergrund waren Robben und im Hintergrund waren Eisbären und dazwischen war eben ein unsichtbarer Graben. Das war natürlich sensationell und Thomas Alva Edison hat gesagt, the animals are not in the cage, they are on stage. Sie werden präsentiert auf einer Bühne. In den ersten Jahren hatten wir pro Tag 20.000 Besucher.
Inzwischen sind gitterlose Gehege Standard in fast allen Zoos der Welt.
Mein Großvater Heinrich, der hat dann in den 30er und den 20er Jahren ein Zoo in Vincennes in Paris gebaut, der hat die Detroit-Zoos gebaut, in St. Louis, in Chicago. Der hat also überall in der Welt Zoos gebaut nach diesem Prinzip. Also die Hagenbecks sind da führend.
Als Karl Hagenbeck 1913 an einem Nierenleiden stirbt, hinterlässt er seinen Söhnen Lorenz und Heinrich ein florierendes Unternehmen mit drei Geschäftsfeldern. Tierhandel, Zirkus und Tierpark.
Guten Morgen, Kinder!
Morgen!
Bei diesem herrlichen Wetter wollen wir nicht im Klassenzimmer hocken. Nein, wir machen einen Ausflug in den Zoologischen Garten, einverstanden?
Oh ja!
Gehen wir mal zu Hagenbeck, Hagenbeck, Hagenbeck.
1943 ist damit erstmal Schluss. Am 29. Juli zerstören Bomben und Feuer halb Hamburg. Im Tierpark Hagenbeck kostet der Zweite Weltkrieg 9 Menschen und mehrere hundert Tiere das Leben. Dr. Klaus Hagenbeck.
Mein Vater Karl Heinrich Hagenbeck hat den Tierpark vollständig wieder aufgebaut und er hat eben auch schiffsladungsweise Tiere nach Europa geholt mit Onkel Loh. Also Lorenz Hagenbeck, der hat also den Zirkus wieder in Gang gebracht und die beiden haben das Tierhandelsgeschäft wieder angefangen.
Keine leichte Zeit, denn kaum läuft das Geschäft wieder, fordern die britischen Besatzungstruppen Entschädigungen und wollen einen Teil der Tiere nach London holen. Karl Heinrich und Lorenz versuchen das zu verhindern und schließlich gelingt es ihnen, die Liste auf 40 Tiere zu reduzieren. Der Abtransport des wertvollsten Tieres kann nur durch die List eines Tierpflegers vereitelt werden, erinnert sich Kollege Emil Körmann.
Das Schlimmste, was da abgelaufen ist, war das Panzernashorn. Das wollten sie ja immer haben. Also, was sie da alles gebaut haben, um das Tier da reinzukriegen. Es ging nicht, es wollte nicht, es konnte auch gar nicht. Denn unser alter Wärter, Jan Schild, hat Tigerscheiße geholt, hat das da in die Kiste reingeschmiert. Nashorn rein ist nichts möglich. Mit nichts zu machen, haben sie nicht mitgekriegt.
1975 macht das Washingtoner Artenschutzabkommen dem ungeregelten Handel mit Tieren aus freier Wildbahn ein Ende. Aus- und Einfuhrgenehmigungen werden Pflicht. Dadurch soll die Ausrottung ganzer Tierarten erschwert werden. Ein tiefer Einschnitt auch für Dr. Klaus Hagenbeck, der das Unternehmen ab 1970 leitet.
Ich habe noch mit Elefanten Geld verdient, aber zu meiner Zeit ging das schon los, dass man eben nicht mehr mit Tieren handelt, sondern man tauscht die Tiere aus.
Das heißt, die Zoos züchten ihren Nachwuchs heute selbst. Besonders stolz ist Dr. Klaus Hagenbeck auf seine Elefanten. In Hamburg lebt derzeit Europas größte Elefantenherde.
Ich habe ja 1984 in einem Anfall von Wahnsinn gesagt, mit meinem Elefantenpfleger Karl Kock, jetzt züchten wir mal Elefanten. Das war so, als würden sie sagen, wir fliegen mal eben zum Mond. Dann hat Karl Kock also einen wunderbaren Elefanten aus Indien geholt, den Bullen Hussein. Bis heute haben wir also 24 Geburten gehabt, das geht wie das Brezelbacken.
Ich finde sie cool und majestätisch und habe aber im gleichen Atemzug darüber nachgedacht, was wir Menschen eigentlich diesen Tieren noch antun. Tja, sie leben im Knast, ne?
Meint eine Besucherin. Auch James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund kritisiert die Elefantenhaltung bei Hagenbeck. Zum einen, weil sie von den Besuchern gefüttert werden dürfen.
Darüber hinaus hält Hagenbeck die Elefanten im direkten Kontakt. Direkter Kontakt bedeutet, die Pfleger sind mit den Tieren auf der Anlage. Die Pfleger haben sozusagen die dominante Stellung innerhalb der Herde oder innerhalb der Gruppe inne. Dieser Punkt ist eigentlich schon entscheidend und für die Elefanten nachweislich negativ, weil sich so auch die sozialen Verhaltensweisen nicht richtig ausbilden, die Rangordnung anders sich gestaltet. Die Tiere können nicht frei entscheiden, was sie machen möchten, was sie nicht machen möchten. Das ist also eine wesentliche Einschränkung für die Elefanten. Und im deutschlandweiten Vergleich, Hagenbeck hängt da hinterher, weil viele Zoos haben schon umgestellt. Und Hagenbeck wird auch umstellen müssen.
Auf weniger Kontakt zwischen Pfleger und Elefanten. Ein weiteres Problem in Zoos ist die Haltung von Vögeln, wie Kranichen, Ibissen oder Flamingos. Damit sie nicht wegfliegen, wurden ihnen lange die Flügel gestutzt, auch bei Hagenbeck. Dieses Kopieren ist seit einigen Jahren verboten, sehr zum Ärger von Dr. Klaus Hagenbeck.
Der Tierschutzgedanke ist ja ganz nett. Das sind ja wieder Emotionen, die da mitspielen. Also die armen Tiere würden ja gerne fliegen. Dann wird es eben keine Flamingos mehr im Zoo geben und solche großen Volieren gibt es gar nicht.
Natürlich habe ich dann das Problem, wenn ich solche Tiere halten will, wie mache ich das dann? Es gibt aber Beispiele auch in deutschen Zoos, wo man eben sehr große Volieren hat. Natürlich sind sie da auch eingeschränkt, aber das wäre so ein Beispiel, wo Zoos aus meiner Sicht tatsächlich mal auch im 21. Jahrhundert ankommen müssten und da ihre Haltungsbedingungen eben anpassen müssen.
Hagenbeck hat im Laufe seiner langen Geschichte immer wieder Gehege umgebaut, vergrößert, auch Arten abgeschafft, wenn auch nicht aus Tierschutzgründen.
Wir haben 25 Jahre lang Delfine gehalten und als das Gebäude dann sozusagen sanierungsbedürftig war für viele Millionen, haben wir gesagt, das läuft jetzt nicht mehr und das zieht auch keine Besucher mehr an und da gibt es auch furchtbar viel Kritik, dann lassen wir das doch einfach.
Ähnlich steht es aktuell um die Giraffen bei Hagenbeck. Auch ihre Tage in Hamburg könnten gezählt sein, weil die Sanierung ihres Geheges ansteht.
Bei Hagenbeck gibt es keine Nashörner und bei Hagenbeck gibt es keine Delfine und bei Hagenbeck gibt es auch keine Gorillas, wir haben keine Schimpansen, bei Hagenbeck ganz viele Tiere nicht.
Auch keine Seehunde mehr, mit denen die Traditionsgeschichte des Tierparks unter Gottfried Klaas Karl Hagenbeck damals begonnen hat. Aber es gibt sie in anderen Zoos, genauso wie viele Probleme. Unter anderem bemängelt der Deutsche Tierschutzbund die ungenügende Beschäftigung der Zootiere. Die Tötung überzähliger Jungtiere, zu wenig Wiederauswilderung, die Haltung zu vieler Arten, zu kleine Gehege. Und dennoch meint James Brückner,
wir lehnen Zoos nicht per se ab. Wenn man mal was Positives sagen möchte, dann muss man eben sehen, dass die Zoos in den letzten Jahren da sehr viel getan haben. Sehr viele Anlagen sind neu gebaut worden, auch nach neueren Standards und über den Mindestanforderungen. Aber es ist halt nach wie vor ein sehr langsamer Prozess.
Die wichtigste Funktion ist eigentlich, dass wir den Menschen Gelegenheit geben, diese Tiere zu sehen. Man wird ja nur das schützen, was man kennt.
Zoos möchten ja, gerade die deutschen Zoos, auch so eine Art Naturschutzzentrum fungieren. Und wenn man dann auch die gefährdeten Arten hält mit dem Ziel, sie wieder auszuwildern, dann muss ich mich auch um den Schutz der Lebensräume kümmern.
Also das Problem bei der ganzen Wiederauswilderei ist eben, dass der Lebensraum erhalten sein muss. Sonst muss man nichts wieder auswildern.
Doch die Zoos kümmern sich lieber um ihr Geschäft vor Ort. In Hagenbecks Tierpark leben heute rund 16.000 Tiere aus etwa 610 Arten. Und erstmals wird er in sechster Generation von zwei Frauen geleitet.
Da sind die Hagenbecks ein bisschen sehr konventionell. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Aufzucht der Jungbrut eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist. Und dass die Frau sich um die Kinder kümmert, dann ist das schon in Ordnung.
Ja. Gut, dass mit der siebten Generation die Männerwelt der Hagenbecks wieder so richtig in Ordnung kommt.
Mein Enkelsohn Karl Friedrich, der studiert zurzeit Veterinärmedizin und ist so ein geborener Tierarzt und Biologe. Und das ist genau das Richtige, was er dann macht.
Der Netzte ringsumher.
Das ist der Tetibi.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Gottfried Klaas Karl Hagenbeck, der am 13. März 1810 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.